Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Wir haben heute wieder einen Stargast bei uns, einen der Teilnehmer von am deutschen Finale 2024, nämlich heute Rick. Hallo Rick, schön, dass du da bist.
Hey, ich grüße euch, ich freue mich sehr.
Und wie immer mache ich das Interview nicht alleine, sondern habe mir auch wieder heute wieder meinen Co-Blogger Peter dazu geholt. Hallo Peter.
Ja, hallo Benni und guten Abend Rick. Schön, dich wiederzusehen, darf man ja sagen.
Ja, ich freue mich sehr.
Nach 6 Jahren. Und natürlich auch einen wunderbaren Abend an alle, die uns heute Abend zusehen und an alle, die das später als Podcast hören.
Genau, herzlich willkommen an alle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben ja im Vorfeld auch schon ein paar Fragen auf dem Blog eingesammelt, haben uns natürlich auch selbst ein paar überlegt. Aber wenn euch zwischendurch irgendwas einfällt, wenn ihr nochmal eine Nachfrage habt, dann oder einen Kommentar, Liebesbekundungen sind natürlich auch immer gern gesehen, dann schreibt die gerne in die Kommentare und genau, bei Fragen versuchen wir dann die auch mitzunehmen. Und während Rick ganz obstig unterwegs ist und auch Gemüse isst, wie ich aus dem Bewerbungsvideo von Eurovision.de weiß, hat Peter natürlich heute wieder Katjes dabei und deswegen sage ich auch Danke an unseren Partner Katjes, die hier uns mit dem Stream unterstützen. Und damit starten wir auch schon, Rick. Schön, dass du da bist. Wie ist es dir denn jetzt seit dem 19. Januar ergangen? Wir fangen erstmal in kleinen Schritten an. Wir kommen natürlich noch auf ein paar Jahre weiter zurück gleich. Aber erstmal seit dem 19. Januar, wie ist es jetzt, das gerade alles wieder mitzumachen, wieder in die Bubble einzutauchen? Wie geht's dir?
Mir geht's unheimlich gut, ehrlich gesagt. Es ist total toll. Ich bin so froh und dankbar, dass ich diesen Song released habe, der so lange auch irgendwie nicht nur in meiner Festplatte, sondern auch in meinem Herzen irgendwie lag. Und ganz unabhängig von dem Kontext mit dem Vorentscheid, der für mich natürlich ein sehr wichtiger und ein sehr großer ist, bin ich dafür erstmal total dankbar, weil es auch eine sehr persönliche Geschichte ist und den einfach rauszulassen. Es hat irgendwie echt lang gedauert. Und dann war ich wirklich überwältigt, sage ich ganz ehrlich, über die positiven Nachrichten, die ich bekommen habe. Ich weiß, es ist nicht jeder Manns, jeder Fraus Stil, Musik, Song, aber mich haben doch viele Nachrichten erreicht und viel mehr, als ich erwartet hätte. Persönliche Nachrichten, Kommentare, alleine die Likes auf Instagram, was eigentlich nichts ist, was mich so im normalen Alltag interessiert, aber es hat mich dann doch so ein bisschen umgeworfen. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Und deswegen bin ich total euphorisch, super motiviert und freue mich krass auf diesen Tag in Berlin. Ja, genau, so geht's mir gerade.
Nur positive Eindrücke eigentlich. Das klingt schon mal sehr gut auf jeden Fall. Wir glauben zwar nicht, dass das der Fall ist, aber es kommen natürlich jedes Jahr auch neue ESC-Fans dazu. Wir stellen ja immer mit Erschrecken fest, gerade auch, wenn wir mit den anderen Acts aus dem deutschen Finale sprechen. Gestern hatten wir Leona ja hier, die erst 20 ist und dann gesagt hat, als Loreen gewonnen hat, war das ihr erster ESC. Genau, also es kommen jedes Jahr wieder neue Leute dazu und vielleicht gucken ja auch heute Leute zu, die deinen Weg noch nicht so verfolgt haben. Wir sprechen natürlich gleich über 2018, aber vielleicht kannst du auch bis dahin mal sagen, was so deine wichtigsten Stationen waren, wann du angefangen hast, Musik zu machen und genau, überhaupt vielleicht auch die wichtigsten Facts, die es zu dir zu wissen gibt.
Absolut, sehr gern. Ja, angefangen hat bei mir alles mit dem Klavier. Ich habe angefangen, Klavier zu spielen, als ich 5 war. So richtig Unterricht bekommen habe ich dann mit 6, 7. Habe das sehr lange gemacht, knapp 10 Jahre, bisschen mehr. So ein bisschen die intensive Abiturphase, würde ich sagen. Habe dann aber schon so ab der, ja, ich glaube so 6., 7. Stufe, also Gymnasium, angefangen in Bands zu spielen, habe in unserer Big Band gespielt in der Schule, habe im Chor gesungen, also da einfach ganz viele erste musikalischen Erfahrungen gesammelt. Bin da sehr gefördert auch worden, nicht nur von meiner Mutter, auch von meinem Musiklehrer damals in der Schule, was mich sehr geprägt hat, positiv. Genau, und dann habe ich erst vergebens versucht, andere Dinge zu studieren, bis sich dann irgendwie durchgesetzt hat, dass ich ja einfach Musik machen möchte. Natürlich total blauäugig, ohne eine Idee davon zu haben, was da jetzt am Ende bei rauskommt, aber es gab dann mittlerweile in Deutschland so 2, 3 Studiengänge mit einem Fokus auf Popularmusik. Und dann habe ich mich da beworben und dann habe ich in Hannover einen Platz bekommen und habe dann angefangen, Musik zu studieren, habe meinen Bachelor gemacht in ja Popularmusik mit Fokus auf Gesang, aber habe mich da schon auch so ein bisschen spezialisiert in Richtung Musikproduktion, Komposition. Und dann habe ich ein Masterstudium angefangen in London und habe das dann beendet in Stockholm und habe meinen Master gemacht in Musikproduktion und Komposition. Genau, und während meines Bachelorstudiums aber schon habe ich, nicht nur an meinem eigenen Musikprojekt gearbeitet, damals noch in einem Duo, aus dem dann mein Soloprojekt hervorgegangen ist, sondern auch schon parallel für andere Auftraggeber, vor allem eben im Live-Unterhaltungs-Entertainment-Bereich, würde ich sagen, also Zirkus, Theater, Varieté. Das mache ich auch bis heute und arbeite da sowohl mit individuellen KünstlerInnen, aber auch für große Produktionsfirmen. Und das ist tatsächlich mein Hauptberuf, würde ich jetzt mal sagen. Das war auch mein Hauptberuf in den letzten 6 Jahren, seitdem meiner ersten Teilnahme beim Vorentscheid. Genau, so ein bisschen gelitten hat natürlich darunter auch die eigene Musik, die einen ganz wichtigen Teil auch in mir irgendwie ausmacht und dem ich auch immer wieder nachgehen muss. Aber das ist so jetzt genau, so ungefähr die meine grobe Geschichte, würde ich sagen.
Wirst du eigentlich heute noch angesprochen auf 2018, auf der Straße?
Auf der Straße selten, aber...
Also in der Kneipe oder wherever you are?
Voll, also gerade natürlich vor allem im queeren Kontext, was mich immer umso mehr freut, aber voll. Also es kommen immer wieder Leute und sagen, ach krass, ich kenne dich. Oder auch wenn ich so wie ja viele Menschen auf Tinder unterwegs bin oder irgendwie jemanden date, dann kommt das oft dann doch auch nochmal zum Gespräch. Ich habe mich schon mal gesehen. Dann denke ich, ja, das kann sein.
Ja, und um jetzt die gerade angesprochenen Neuzugänge vielleicht auch dazu zu holen, also du hast 2018 schon mal am deutschen Vorentscheid teilgenommen, unser Lied für Lissabon, nicht Liverpool, wie ich letztens geschrieben habe, sondern Lissabon damals, und mit dem Lied You and I. Und mich würde total interessieren, wie du jetzt heute mit 6 Jahren Abstand auf die Zeit damals zurückschaust. Was sind da die positiven Erinnerungen geblieben? Ist da die Enttäuschung geblieben, dass es nicht geklappt hat? Was hast du für Gefühle, wenn du daran zurückdenkst, an den Vorentscheid?
Ja, grundsätzlich positiv. Also alles, was ich da an Erfahrung sammeln durfte im Vorfeld, aber auch in diesem Produktionskontext, sind Dinge, die mir sehr viel gegeben haben, wo ich sehr viel mitgenommen habe, für mich persönlich, aber auch für das professionelle Arbeiten. Es war einfach ein unglaublicher Moment auch, also auf der Bühne. Ich erinnere mich noch an dieses, die Mats läuft und dann geht man auf die Bühne und setzt sich dahin und macht sich irgendwie bereit. Und dann hat Felice, die Tänzerin, meine Hand genommen und auch gesagt, alles wird gut, es kann nichts passieren. Und das war so ein Magic Moment, den ich nie vergesse, glaube ich. Genau, die 3 Minuten auf der Bühne sind wie keine Erinnerung. Also der letzte Ton ist gesungen und dann war irgendwie klar, okay, krass, es ist jetzt vorbei, es ist geschafft. Also weil dieser, alles, was er darauf hinarbeitet, ist ja schon krass. Also es ist wie so ein riesiges, wie so ein riesiger Strudel und dann am Ende ist es dann geschafft. Aber genau, das sind auf jeden Fall die positiven Erinnerungen, die ich daran habe. Auch da schon dankbar für das Feedback, dankbar für die vielen positiven Nachrichten, dankbar für alle, die mit mir gefiebert haben und das toll fanden, was ich gemacht habe. Es gab bestimmt auch negative Dinge, die habe ich auch schon mal angesprochen in einem anderen Kontext, wo es einfach darum geht, dass die künstlerische Vision, die ich hatte, nicht zu 100% so umgesetzt wurde, wie ich mir das gewünscht hatte. Ich verstehe aber, dass in solchen ja größeren Produktionskontexten auf allen Seiten Abstriche gemacht werden müssen. Nicht nur Abstriche, sondern dass man auch Kompromisse eingehen muss, weil unterschiedlichste Gewerke, unterschiedlichste Vorstellungen davon haben, wie sowas aussehen kann oder soll. Ich bin dann da vielleicht auch so ein bisschen eigen und so ein bisschen sehr demanding, würde ich sagen. Also ich habe dann immer eine sehr klare Vision und bin dann auch eher sehr schnell enttäuscht, wenn Dinge nicht so umgesetzt werden, wie ich sie mir vorgestellt habe. Das sind vielleicht Dinge, die ich von damals mitnehme und sage, das war eher negativ. Aber grundsätzlich war das gut und klar und schön, dass Michael gewonnen hat, auch wenn ich natürlich traurig war im ersten Moment. Aber es war alles richtig so und es war gut und er hatte den besseren Song und er hatte die bessere Inszenierung. Und es hat sich auch alles genau so gezeigt in Lissabon, dass das genau richtig war. Von daher ist das nichts, wo ich jetzt drauf zurückblicke und sage, das war unfair, das bereue ich oder so, sondern nee, gar nicht.
Habt ihr eigentlich noch Kontakt?
Nee, zu Michael habe ich keinen Kontakt mehr, tatsächlich. Ich habe Conchita habe ich viel Kontakt, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber aus dem Teilnehmerumfeld, Nadja habe ich getroffen, vor kurzem in Berlin, genau, durch Zufall. Da waren wir beide, weiß ich gar nicht, ob ich das sagen darf. Kann ich glaube ich nicht sagen. Also nichts Schlimmes oder so, aber ging es um einen anderen Produktionskontext, wo wir uns dann im Flur über den Weg gelaufen sind und dann kurz uns unterhalten haben. Es war auch sehr schön.
Ja, Nadja verfolge ich auch immer, also überhaupt alle irgendwie so auf Social Media. Und ja. Du hast gerade schon ein paar Aspekte angesprochen, auf die wir natürlich gleich nochmal zurückkommen, gerade wenn es dann auch dahin geht, inszenierungstechnisch und so, da habe ich tatsächlich auch diese Frage, weil das hattest du schon mal bei uns im Interview auch gesagt, dass du damals einfach ein bisschen dir das anders gewünscht hättest. Können wir gleich vielleicht nochmal ausführlicher drauf zurückkommen. Aber um erstmal so ein bisschen deinen Werdegang zu schließen, ich habe mir hier aufgeschrieben, Feuerwerk der Turnkunst, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil du da ja viel gemacht hast, du hast es gerade schon angedeutet, kannst aber vielleicht nochmal genauer sagen, was. Und zum anderen, weil das für mich einfach so eine Erinnerung an dich ist, weil ich weiß gar nicht, ob du es so genau noch weißt, aber damals habe ich dich dann ja backstage in Frankfurt in der Festhalle besucht und habe damals dann für den Prinzblock noch ein Interview gemacht, eben vor der Vorentscheidung, dass wir uns da kennengelernt haben. Und deswegen finde ich es auch ganz besonders schön, dass du dieses Jahr wieder dabei bist und dass du zurückgekommen bist. Und seitdem auch immer, weiß ich nicht, also ich habe vorher das Feuerwerk der Turnkunst irgendwie nie wahrgenommen. Es war nicht so in meiner, aber jetzt sehe ich immer natürlich dann, wenn Plakate hängen und so, dann macht es immer Klick und ich denke wieder daran zurück, wie ich backstage beim Feuerwerk der Turnkunst war. Aber vielleicht wissen ja manche noch nicht, was es ist und was es damit auf sich hat. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen erzählen.
Ja, sehr gern. Der Name spricht auf jeden Fall absolut nicht für sich. Das muss ich auch sagen. Also ich glaube, es gibt bessere Namen. Wir selbst sind auch immer am Überlegen, ob man das mal wagt. Das Feuerwerk ist eine sehr große, in Europa tatsächlich die größte ihrer Art, Varieté- und Zirkusproduktion. Wir sind ein, ich würde sagen, Potpourri aus Akrobatik, Tanz, Touren, Varieté, Clownerie. Und wir sind einmal im Jahr, sind wir auf Deutschlandtour in allen großen Arenen eigentlich. Niemand hat da je von gehört und der Name ist, wie gesagt, nicht der beste, aber wir haben im Schnitt 200 bis 220.000 ZuschauerInnen und das ist einfach eine sehr große Produktion. Und ich habe 2016 die Möglichkeit bekommen, damals noch mit meinem Duo-Projekt als Liveband so 3-4 Songs dabei zu steuern. Also wir sind dann damit auf Tour gefahren und haben dann für so 1, 2, 3 Nummern haben wir Live-Musik gemacht. Und das hat der Produktion so gut gefallen, dass wir dann über die Jahre immer weiter und intensiver zusammengearbeitet haben. Und ich dann 2019/20, das war die gerade noch vor Corona erste Tournee, wo dann der gesamte Soundtrack von mir komponiert wurde. Wir haben mit einer Liveband alles live gespielt und ich habe dann einfach über die Jahre halt dieses musikalische Konzept so ein bisschen erarbeitet für diese Produktion. Und und es ist für mich, trotz dessen, dass es natürlich ein unglaublicher Arbeitsaufwand ist und deswegen auch nicht mehr so viel Zeit für andere Dinge bleibt, eine krasse Erfüllung meines kreativen Schaffens, weil ich kann mich da komplett ausleben, musikalisch vor allem. Und genau, ich bin jetzt seit 2015, 16, das war meine erste Tournee, bin ich dabei und bin immer weiter auch in andere Gewerke da mit reingerutscht, in diese Produktion, so wie das halt ist. Also man ist irgendwie in einer Firma und dann ist man da irgendwie da und dann ergeben sich Dinge. Und dann war klar, dass die jetzige Regisseurin weiter in Ruhestand geht und dann wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, diesen Creative Director Posten zu übernehmen und habe dann erstmal jetzt total blauäugig ja gesagt, mal schauen muss, was da wirklich auf mich zukommt. Aber ja, diese Zirkuswelt ist eine ganz faszinierende. Die ist tatsächlich noch gar nicht so richtig angekommen, habe ich das Gefühl, auch in vielen Bereichen der Gesellschaft an sich. Und
Naja, 220.000 Besucher ist ja schon mal ein Wort, ne?
Voll. Und das ist immer das Verrückte, dass man dann denkt, wo kommen die alle her? Also man hat diese Produktion und diesen Namen noch nie gehört und dann sitzt man auf einmal wirklich, und das ist jetzt auch kein Blödsinn, in der ausverkauften Olympiahalle in München vor 12.000 Menschen, die dann irgendwie ihre Lichter anmachen und eine unglaubliche Atmosphäre schaffen. Und deswegen, das klingt jetzt so negativ, aber deswegen kann ich mich da auch nicht von lösen, weil das für mich einfach eine unglaublich tolle Aufgabe ist, jedes Jahr neue KünstlerInnen aus der ganzen Welt kennenzulernen. Unser Ensemble ist international. Wir arbeiten mit ja eigentlich nur hochkarätigen Acts aus der ganzen Welt, ehemalige OlympiasiegerInnen, alles irgendwie einmalige, tolle Nummern. Ich kann wirklich nur jedem, der oder die Interesse hat an Körperkunst, generell Varieté, da empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Sind jetzt gerade vorbei tatsächlich, ich bin ja seit gestern wieder zu Hause, aber wir haben noch eine kleine Produktion, die jetzt im Februar startet, Ende Februar, und dann nächstes Jahr wieder die große Produktion. Genau, das ist so das, was ich derzeit...
Aber um so Körperkunst zu sehen, muss man doch eigentlich nah rankommen. Arbeitet ihr da mit sehr großen Leinwänden oder wie macht ihr das?
Also ich würde sagen, wir haben den genialsten Lichtdesigner, der es schafft, auch in diesen riesigen Arenen durch die Lichtgestaltung das so zu zentrieren, dass man trotzdem alles sehr gut sehen kann. Aber klar, also was uns auch so ein bisschen auszeichnet und auch abhebt von anderen Produktionen, ist, dass wir 360 Grad spielen und dadurch, dass wir halt diese riesigen Arenen bespielen, können wir halt auch spektakuläre Sachen zeigen, die man halt auf kleineren Bühnen nicht zeigen kann. Also wir haben viele Großgeräte dabei. Wir sind immer erste Anlaufstelle für irgendwelche Acts aus der ganzen Welt, die halt sonst so nirgendwo anders spielen können. Also weil halt einfach die Größe der Arenen in wenigen Produktionen so stattfinden kann. Selbst beim Cirque du Soleil, was für uns so jetzt weltweit betrachtet auf jeden Fall die größte Konkurrenz oder vergleichbare Produktion ist, selbst da ist immer mit großen Einschränkungen verbunden, weil die auch nur 270 oder 180 Grad spielen. Und das ist so unser besonderes Merkmal, was wir haben.
USP.
USP, ganz genau, ja.
Und ich habe sozusagen eine letzte Frage jetzt zu diesem, zu deinem Hintergrund, bevor wir dann langsam Richtung ESC wieder wandern, wonach auch gerade schon gefragt wurde in den Kommentaren. Ich hoffe, dass es trotzdem für viele auch interessant war, ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Was sind denn deine musikalischen Inspirationen? Und vor allem, gibt es da irgendwie einen Unterschied bei dir, ob du zum Beispiel für so eine Produktion schreibst oder ob du ein Lied schreibst, von dem du denkst, dass du es als Solokünstler singen willst, unabhängig von der Produktion?
Ja, also ich würde sagen, die ganz so Basisinspiration, glaube ich, die wird immer auch so ein bisschen gelegt durch das, was man hört, viel im jugendlichen Alter, glaube ich. Da bin ich fest von überzeugt, dass sich sowas auch so ein bisschen festsetzt. Ich bin mit der Klassik aufgewachsen, also sowohl im Klavierunterricht als auch zu Hause. Meine Mama hat mir immer es gab so eine Reihe, es war so eine CD-Reihe damals noch, Classic for Kids hieß das, und dann gab es immer Beethoven für Kids und dann wurde immer so die Geschichte erzählt von Beethoven aus der Sicht von Beethoven, der kleine Junge. Damit bin ich halt so mega nerdmäßig halt aufgewachsen. Da hatte ich dann irgendwann alle Reihen, also von Beethoven, Bach, Tschaikowski, Rachmaninoff, alles, was es irgendwie so gibt an großen Namen. Und ich glaube schon, dass ich dadurch auch sehr geprägt bin. Also ich höre das jetzt nicht unbedingt viel auch jetzt im Alltag, aber es gibt immer wieder Momente, in denen ich irgendwie mir krasse Klavierkonzerte reinziehe oder halt doch nochmal in die Oper fahre, um da irgendwie eine schöne Oper irgendwie mir anzuhören. Das würde ich schon sagen. Und ansonsten, was ich selbst höre, ist, glaube ich, auch das, was mich so inspiriert, so grundsätzlich. Also ich höre schon sehr viel alternativen Pop, würde ich sagen. Ich bin gar nicht so unbedingt im sehr experimentellen Bereich unterwegs, sondern schöne, gute, organisch gemachte Popmusik mit guten Hooks und trotzdem immer so ein bisschen.
Sag mal ein paar Beispiele, damit wir das.
Ja, voll. Also für mich, glaube ich, so mit am inspirierendsten ist zum Beispiel Florence and the Machine. So, also wenn man so einen populären Namen nennen möchte, dann würde ich sagen, auf jeden Fall Florence. Feist ist eine Künstlerin, die ich ja fast schon vergöttere, würde ich sagen. Wenn man in den krassen Mainstream gehen will, dann auf jeden Fall Adele. Krassesten Songs, krassesten Produktionen. Auch wenn es alles sehr einfach klingt, unglaublich, was sie da machen, wenn man genau hinhört. Das sind so, ja, auch viele weibliche Sängerinnen tatsächlich. Also starke weibliche Stimmen sind die, die mich irgendwie am meisten abholen, würde ich sagen.
Und auch so dieses Skandinavische, du hast vorhin ja schon mal gesagt, dass du in Schweden dann zu Ende studiert hast. Bist du eigentlich jetzt noch da oder bist du wieder in Deutschland mittlerweile?
Ich bin wieder in Deutschland, genau. Ich bin jetzt durch diese Creative Director Position zurzeit wieder in Hannover und bin auch eigentlich ganz glücklich hier jetzt gerade, weil ich einfach viele Leute kenne und ein ganz gutes Netzwerk habe. Genau.
Peter.
Ich habe mir übrigens einen Grauburgunder eingegossen. Ich trinke jetzt mal einen Schluck.
Ja, Prost. Ich habe nur Wasser, aber.
Ja, okay. Ich dachte, zur Feiertages gönne ich mir das jetzt.
Ja.
Also, ich habe noch auch noch Kaffee am Start.
Aber ich ärgere mich ja ein bisschen, dass ich tatsächlich für den Stream, ich dachte, ich kann hier nicht mit dem weißen Hemd sitzen und habe deshalb mein weißes Hemd, mit dem ich gerade von der Arbeit gekommen bin, noch umgezogen. Und jetzt bereue ich es wirklich, weil sonst wären wir hier alle drei im Partnerlook.
Stimmt.
Ja. Nächstes Mal sprechen wir uns besser ab.
Voll.
Also ich grüße an dieser Stelle Basti aus einer von meinen Lieblingsbars hier in Hamburg. Das ist das Paolas in Eppendorf. Und dort der Chef und Barkeeper, oder Barkeeper ist eigentlich Marvin, aber der Chef im Deli heißt Basti. Und der ist auch wohl zufällig hier über einen so einen Livestream gestolpert. Ne? Oder gleich mehrere. Und hat gesagt, Peter, du musst unbedingt immer ein weißes Hemd anziehen. Das sieht viel besser aus, als wenn du da in diesem Lacoste-Hemd rumsitzt. Das wäre cringe, ich solle immer ein weißes Hemd anziehen. Und da ich auch Basti dann höre, weil er etwa der Generation unserer Zuschauer oder der größten Teil unserer Zuschauer entspricht, also so 20-something, habe ich mich daran gehalten.
Also ich wahrscheinlich hörst du auf ihn genauso stark, wie du auf mich hörst.
Ja, das ist etwa gleich auf Augenhöhe. Du kennst doch Basti auch, wir waren ja schon mal da.
Ja, ja.
Mhm. Gut. So, jetzt schon wieder, ich habe kaum noch was gesagt und steige schon wieder mit einer Random-Geschichte ein. Tut mir sehr leid. Rick, lass uns darüber reden. Was hat dich bewogen, es nochmal zu versuchen, beim deutschen Finale dabei zu sein oder beim deutschen Finale dabei zu sein? Und vor allen Dingen, wie ist das gekommen? Hast du dich ganz normal beworben oder wurdest du angesprochen?
Ja, ich habe mich tatsächlich beworben. Ich habe diesen Song geschrieben und produziert und habe angefangen, daran rumzuwerkeln und habe gemerkt, der ist fast wie gemacht dafür. Und dann habe ich das Gefühl, hat sich dafür immer mehr intensiviert und habe ich natürlich auch in die Richtung angefangen, mehr zu produzieren und auch in die Richtung zu arrangieren. Und dann habe ich den eingeschickt und habe dann Rückmeldung bekommen. Genau, und dann gab es ja ein etwas langwieriges Auswahlprozedere mit verschiedenen Stufen, Jurypanel, Auswahl intern und so weiter und so fort, Audition in Hamburg. Weiß gar nicht, wie viel ich da sagen darf, aber ich habe jetzt nichts irgendwie gehört, dass ich da nicht irgendwie drüber sprechen darf.
Nee, kannst du drüber reden, ist alles transparent. Ja. Stand auch schon auf ESC-Kompakt.
Ja, dann ist, ja alles, genau, ist ja alles klar. Ja, ja, bewogen hat mich, glaube ich, weil, also abgesehen davon, dass ich halt für diesen Contest wirklich brenne und das genauso wie ihr, glaube ich, jedes Jahr leidenschaftlich verfolge, kann ich mich von diesem Traum einfach nicht lösen. Bis jetzt noch nicht. Also ich würde es auch ein drittes Mal versuchen und vielleicht auch ein viertes Mal. Der Song muss halt passen. Ich denke, inspiriert hat mich auf jeden Fall meine Zeit in Schweden, weil die Begeisterung und die Faszination für das Melodiefestival ist einfach so ein zentraler Bestandteil auch der Musikkultur da vor Ort. Das ist nichts, wofür sich irgendjemand grämt oder so, sondern das ist einfach eine einzige große Feier. Das ist auch eine fast schon so eine Förderungskultur, habe ich das Gefühl. Also die Acts, die da mit in die Semifinals reingehen. Einfach eine tolle Auswahl, alles unglaublich stark. Die Schweden und Schwedinnen, die lieben das einfach. Und ich habe halt immer wieder längere Phasen auch in Schweden halt verbracht und da auch teilweise ja gelebt. Und
warst du in Stockholm oder wo hast du gelebt?
Genau, ich war in Stockholm, habe in Stockholm gelebt, in einem ganz tollen Haus mit 7 Schwedinnen. Und da ist halt auch dann, also da werden dann die Fahnen ausgepackt und das ist dann ein großes Event. Und das ist auch nicht nur bei denen so, sondern es ist halt überall so. Also da ist halt dann auf den Straßen keiner da, weil halt Melodiefestival ist und das wird dann einfach nur gefeiert bis zum geht nicht mehr. Und da ist es ja im Prinzip gang und gäbe, dass sich Acts, die schon mal dabei waren, immer wieder bewerben und auch immer wieder dabei sind. Es ist irgendwie Tradition und das ist eine ganz schöne Kultur. Und das habe ich, glaube ich, so ein bisschen mitgenommen und habe dann einfach gedacht, eigentlich kann ich erstens nichts verlieren und zweitens will ich auch ganz gerne so ein bisschen diesen Spirit versuchen, hier mit reinzutragen. Also, dass ich halt, ja, halt sage, hey, hier bin ich und es gibt irgendwie, ja, in Anführungszeichen ganz blöd gesagt, nicht zu verlieren, sondern eigentlich nur zu gewinnen. Und ich will halt irgendwie zeigen, dass die Musik und die Musikkultur und dass die Musikschaffenden in Deutschland auch vielfältig sind und dass wir eben nicht nur einfachen Radiopop machen können, sondern auch andere Musik. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dann meine Motivation auch gewesen, warum ich dann letztendlich gesagt habe, ja, ich mache das nochmal. Und genau, und jetzt sitze ich hier, wofür ich unglaublich dankbar bin, weil es ja nichts ist, was irgendwie einfach so hinzunehmen ist oder gegeben ist. Ich habe es ja auch schon einmal nochmal vorher versucht. Ich glaube, da plaudere ich jetzt aus dem Nähkästchen, aber das mache ich gern.
Das wäre die nächste Frage, ja.
Genau, es gab ein weiteres Jahr, wo ich mich beworben habe mit meinem, wie ich finde, unglaublich tollen Song Diamonds, der dann aber nicht ausgewählt worden ist, weil das Jahr war, und das ist jetzt auch gar keine Kritik, sondern einfach nur so eine objektive Betrachtung, das war das Jahr, in dem der Fokus ganz klar auf diesen Radio-Pop oder Radio-Genre lag, also wo auch die RadioredakteurInnen maßgeblich, glaube ich, bei der Auswahl des Songs beteiligt waren. Und als ich das wusste, war dann auch klar, dass dieser Song da nicht funktioniert. Also das ist dann, der fällt dann da durch aus dem Muster.
Das aber war das Electric Callboy, ja.
Ja. Ja, genau. Ja, genau. Aber ja, richtig. Da hätte man sowieso, glaube ich, keine Chance gehabt, wenn Electric Callboy dann überhaupt dabei gewesen wäre. Aber genau, das war dann auch das Jahr, wo dann der Song nicht ausgewählt wurde. Und das war dann auch okay, nachdem ich dann wusste, wo der Fokus da irgendwie liegen soll. Aber ja, und jetzt hat es geklappt und ich freue mich total und bin einfach sehr aufgeregt und gespannt, was da passiert.
Es gibt eine Frage aus unserem Kreis der Leserinnen und Leser, die mehrfach gestellt wurde. Wirst du in diesem Jahr irgendwas anders machen als 2018?
Ja, ganz viel. obwohl es vielleicht gar nicht so viel ist, aber für mich ist es, glaube ich, viel. Ich erzähle jetzt mal alles, was ich weiß und was quasi feststeht halbwegs. Alles, was noch unsicher ist, lasse ich so ein bisschen raus. Es wird kein Klavier geben, es wird keine akrobatischen Einlagen geben. Es wird eine sehr zentrierte Performance, sehr clean, aber sehr atmosphärisch mit mir, ohne Brille, auf der Fläche stehend, aller Voraussicht nach im Nebel versinkend, mit zentrierten Spotlights und sehr konzentriert, aber auch sehr groß werdend. Es gibt, wir arbeiten gerade an was, wo ich sehr gespannt drauf bin, was, glaube ich, ganz toll werden kann, wenn es richtig gut gemacht wird, in Richtung LED-Content, in Richtung große Horizonte aufreißen zu den richtigen Momenten. Aber mir persönlich war es lieber und ein Anliegen, weniger, dafür besser und ausgefeilter, sich nicht verlieren in irgendeiner verkopften Inszenierung, sondern einfach mit großen Bildern zu arbeiten, die nichts eigentlich weiter bedürfen als mich und Licht und eine schöne neblige Atmosphäre auf der Fläche. Genau, es gibt noch so 1, 2, 3 Gimmicks, aber da ist noch viel in der Diskussion gerade. Ich bin auf jeden Fall unglaublich froh und dankbar für die Zusammenarbeit mit Marvin, der ja ganz viel Erfahrung hat in dem Bereich und ja auch jetzt, der war, glaube ich, letztes Jahr auch schon dabei, aber 2018 war er noch nicht dabei, soweit ich weiß. Oder ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass
also
ich.
Also nicht beim deutschen Finale. Ich glaube, er hat schon Inszenierungen gemacht, aber noch nicht für Deutschland.
Ja, genau. Er hat auch viel erzählt aus vergangenen Jahren und bin da, fühle mich da sehr gut abgehoben.
Wann war Ukraine? Ukraine war ein Jahr vor Portugal, ne? Ja, klar. Und da hat Marvin schon international gearbeitet, finde ich.
Ah ja.
Also Marvin hat ja schon Conchita gemacht, das ja. Ist ja auch schon
vorbei. Da habe ich ihn am Flughafen noch getroffen, weil da hat er noch so eine übergeordnete Aufgabe gehabt. Also er hat wohl beim deutschen Finale noch nicht mitgewirkt, aber international schon viel Experience.
Ja, und das merkt man auf jeden Fall, weil er auch nämlich nicht scheut, Sachen zu sagen, die für mich quasi so ganz klar waren und die ich unbedingt haben wollte und dann aber sehr gut auch argumentieren kann, warum das nicht gut ist. Und dann mir das irgendwie plausibel erklärt, ich das verstehe und nachvollziehen kann. Und genau, ich bin da eigentlich sehr hoffnungsvoll, sage ich. Ja.
Du hast es vorhin ja schon anklingen lassen, dass du 2018 dir was anderes vorgestellt hättest. Ich glaube, da warst du ja damals nicht der Einzige, auch einfach, weil es dein Musikvideo schon gab, das vielen Leuten sehr gut gefallen hat. Genau, wo dann einfach auch diese lange Kamerafahrt, die du dir gewünscht hast, das hast du, glaube ich, sogar auch mal bei uns im Interview gesagt, dann, das so eben nicht umgesetzt wurde. Glaubst du denn, dass es jetzt dieses Jahr anders wird oder hast du dich vielleicht sogar vorher rückversichert oder sowas, dass du sagst, am Ende muss ich auch bestimmte Dinge dann abnehmen und mit denen zufrieden sein, also zum Beispiel eben nach der Probe da nochmal drauf gucken und wenn mir was nicht gefällt, dann können wir da auch nochmal dran ändern.
Ja, 100%. Mhm. Ich glaube, genau diese Autorität hat mir beim letzten Mal auf jeden Fall gefehlt, also aber auch nur in Teilen. Also ich habe das im letzten Mal auch schon sehr konkret immer angesprochen. Ich wollte diese Inszenierung, die sich auf diese eine Kamerafahrt beschränkt. Das hätte nicht zu 100% genauso umgesetzt werden müssen, wie das in meinem Video der Fall gewesen ist. Aber ich hätte es gut gefunden, wenn man sich daran orientiert, weil ich verstehe, wenn man sagt, das ist mir viel zu viel und viel zu krass und viel zu kitschig mit dieser Tänzerin auf diesem Klavier. Aber dieser Effekt, dass das gut ist und funktioniert und positiv aufgefasst wird, der kommt halt, glaube ich, nur, wenn man es am Anfang halt so gut wie gar nicht verrät. Deswegen hätte ich gerne halt an dieser einen sehr langen Kamerafahrt festgehalten, was, glaube ich, eine sehr schöne Inszenierung gewesen wäre. Nun ist es so, wie es ist. Und ich habe halt damals auch nach den Proben immer wieder auch quasi dafür plädiert und das auch gesagt, dass ich das eigentlich schön fände. Und da sind dann aber genau eben diese verschiedenen Gewerke im Spiel, von denen ich auch anfangs schon gesprochen hatte, die alle auch eigene Vorstellungen haben, die auch vielleicht andere Erfahrungswerte mitbringen und dann auch zu Recht vielleicht für andere Dinge argumentieren. Da geht es auch um Zuschauerschaft, da geht es um Unterhaltung für das Publikum und und bin dann da einfach auch wegen der Fülle der Informationen, wegen der Fülle der Termine und allem, was in diesen 5 sehr komprimierten Tagen passiert, dann nicht noch weiter drauf eingegangen, sondern habe dann einfach gesagt, okay, gut, dann machen wir es jetzt so, wie ihr es sagt und ich vertraue euch. Und diese Autorität habe ich, glaube ich, in diesem Jahr schon auch mehr. Ich bin, wie gesagt, zum einen dahinter, dass man es so einfach, aber so effektvoll wie möglich gestaltet, damit wenig Raum, sage ich jetzt ganz ehrlich, klingt vielleicht blöd, aber wenig Raum für Fehler da ist oder wenig Raum für eine schlechte Inszenierung. Mhm. Genau, also dass man einfach sagt, wir fokussieren uns hier auf etwas sehr Einfaches und da haben wir nicht so viel, was wir falsch machen können. Aber für mich ist ganz klar, dass ich nach den kalten und auch nach den ersten ein, zwei heißen Proben auf jeden Fall da in dem Regieraum sitzen werde und ganz klar sagen werde, was ich fühle, wie ich denke. Und wenn das irgendwie ganz weit von dem ist, was ich mir vorstelle, dann werde ich das klar sagen. Ich habe Marvin auch schon gesagt, ich vertraue ihm zu 100% eigentlich. Ich weiß auch, dass er auch natürlich mit maßgeblich verantwortlich dann für die Kamera ist und für die Regie an sich. Und werde da auf jeden Fall dahinter sein, dass das so ist, wie ich mir das auch vorstelle. Und werde da bis zum letzten Moment einfach versuchen einzustehen für meine Vision und hoffe, dass das funktioniert, ja.
Glaubst du nicht auch, das kommt mir jetzt gerade spontan in den Sinn, dass dein Hauptberuf in Anführungsstrichen als Creative Producer jetzt dieser Feuerwerkstouren, ich weiß den genauen Namen nicht, tut mir leid, aber das hast du ja auch gesagt. Das
Feuerwerk der Zukunft.
Also dass das nicht auch eine große Rolle spielt, dass du da jetzt tatsächlich in dieser verantwortungsvollen Position viel Erfahrung gesammelt hast, die du 2018 noch gar nicht hattest?
100%, ja. Das auf jeden Fall. Da ist ganz viel in meinem Kopf auch passiert. Ich habe auch das Gefühl, dass ich dadurch so ein bisschen ernster genommen werde, nicht nur als Musiker und Künstler, sondern eben auch in dem Bereich, also dass meine Arbeit und mein Beruf, den ich ausübe, gesehen wird und verstanden wird, dass ich eben nicht ein absoluter Anfänger bin auf diesem Gebiet und keine Idee oder keine Ahnung davon habe, was ich da möchte. Es sehen, glaube ich, alle, dass ich einfach ein Gesamtbild sehe, was besteht aus Licht, Ton, Bühne, alles, was damit dazugehört. Genau, und da habe ich auf jeden Fall einen anderen Erfahrungswert jetzt und auch eine andere Autorität, als ich das 2018 hatte, und hoffe, dass das so wird, wie ich es mir vorstelle.
Aber der ESC hat dich nie losgelassen, ne, in all den Jahren. Also nicht nur durch die Mello-Erfahrung, durch das Live-Erleben, wie in Schweden das Melodiefestival in die Kulturszene dominiert, sondern auch insgesamt hast du immer eine hohe Affinität zum ESC behalten, richtig?
Immer. Zu jeder Zeit.
Kannst du mal beschreiben, wie das so war in den all den Jahren? Also bist du durch dein eigenes Involvement da noch näher rangerückt?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich teile eigentlich, glaube ich, so ein bisschen all die vielen kontroversen Meinungen teilweise, die auch die sehr zentrierte Bubble teilt, glaube ich. Also es gibt viele Dinge, an denen ich mich echt, die mich echt geärgert haben, auch so, also im Auswahlprozess. Ich will da nicht zu kritische Töne auch ansprechen, weil ich auch, glaube ich, dadurch, dass ich jetzt schon mal drin war und jetzt auch gerade wieder drin bin, sehe, was für eine Mammutaufgabe das auch ist, und auch verstehe, wie viele andere Dinge da noch mit einhergehen, die man auch alle beachten muss. Ist dann immer viel leichter gesagt als getan, aber meine Affinität ist riesig, und ich fiebere jedes Jahr aufs Neue mit, und ich bin bin immer natürlich auch dahinter, dass irgendwie auch wir als Big Five Nation irgendwie gut abschneiden. Hat jetzt in den letzten Jahren nicht so gut geklappt, aber das wissen wir alle.
Aber es ändert sich ja jetzt 2020.
Ja, hoffentlich.
Hast du internationale Songs oder ESC-Benchmarks, besondere Ereignisse, Meilensteine, die dir besonders viel bedeuten und die dich so ein bisschen geprägt haben, auch als Musiker?
Ja, habe ich auch vor kurzem mit jemandem drüber gesprochen. Also ganz vorne für mich ist, glaube ich, Salvador, ich da gesehen habe, dass es eigentlich gar nichts bedarf, außer einem fantastischen Song und einem unglaublich charismatischen Sänger. Und dann ist alles gesagt eigentlich. Ich glaube auch nicht, dass es nur war, weil das Teilnehmerfeld ansonsten irgendwie den Raum dafür gegeben hat. Ich glaube, es wäre egal gewesen, ob er als erstes gestartet wäre oder als 26. Und es wäre auch egal gewesen, ob es da noch 100 andere Balladen gegeben hätte. Der hat es so auf den Punkt gebracht, und das ist auf jeden Fall ein ganz krasser Moment gewesen für mich. Genauso aber auch Conchita, das muss ich auch sagen. Also einfach Conchita als Person, als Figur, als Legende der queeren Bewegung, würde ich sagen, ist irgendwie was mich sehr sehr gefesselt hat und sehr motiviert hat, auch in vielerlei Hinsicht. Jamala ist für mich ein unglaublicher Auftritt gewesen, auch weil ich ja weiß, wie viel sie auch selbst macht. Also sie schreibt alles selbst, produziert alles selbst, und dann steht sie da auf der Bühne und man sieht genau, dass sie alles, was sie da interpretiert, auch wirklich genauso meint, und man fühlt es einfach, und dann muss auch gar nichts anderes mehr passieren irgendwie. Das sind, glaube ich, so die drei Beispiele, die mir jetzt konkret einfallen, würde ich sagen. Obwohl es da natürlich ganz viele Dinge auch gibt. Ich habe mich auch total gefreut, dass Netta gewonnen hat, obwohl ich die, will ich nichts Falsches sagen, Zypern, ne, glaube ich. Zypern oder Zypern, nicht Griechenland.
Ja,
genau, Linie, ja. Habe ich natürlich auch voll gefeiert, ne? Also ich meine, wer hat nicht diesen Moment gefeiert da in diesem Fuego, ja. In diesem unglaublichen Outfit, und auch sie als Person. Aber dann hat es mich doch gefreut, dass Netta das irgendwie gemacht hat, und auch ein Moment, an den ich mich gut erinnern kann, genau. Und ich muss noch was klarstellen, ich habe nämlich in diesem Bewerbungsgespräch gesagt, was wir bei Eurovision bei der Online-Redaktion gemacht haben, dass meine erste konkrete Erinnerung Lou ist. Mhm. Ich glaube, das war aber nur, weil dieser Song sofort in meinen Kopf reingeschossen ist. Ich habe natürlich Wade hatte du da auch noch gesehen und erlebt. Das war, glaube ich, so der erste Moment, den ich wirklich konkret mitgenommen habe.
Genau, aber dieses Bewerbungsgespräch war ja tatsächlich wie ein Bewerbungsgespräch. Also man hat schon gemerkt, dass sich das an einigen Stellen an, wie soll man sagen, gewisse Überraschungsgrenzen geführt
hat. Wir wussten ja von gar nichts. Also wir sind da reingeführt worden in den Raum und ich wusste ja nicht mal, dass da hinten mein Song läuft, sondern es wurde nur gesagt, drück mal da drauf. Alles andere war auch nicht kommuniziert. Aber ich finde es trotzdem sehr schön. Das war sehr, sehr nett geworden und sehr charmant und fand es war sehr nett.
Ja, es war, ich fand es so awkward, dass ihr nicht wusstet, dass ihr da euren Song selbst hört. Ja. Und dann weißt du ja nicht, was soll ich denn jetzt machen?
Ja, voll. Und es war tatsächlich bei mir so, dass ich dachte, okay, gleich wird es kritisch, weil ich irgendwie da auch in diesem Moment generell so emotional war. Das war der erste Überraschungsmoment und der zweite war mit Sicherheit die Windmaschine. einfach da saß und dachte, okay, alles klar. jetzt ist es passiert und gut.
Aber ich war überrascht, wie gut es trotzdem bei dir geklappt hat. Also ich habe ja am Anfang gedacht, was soll da groß passieren mit der Windmaschine, aber es war dann doch ein bisschen was zu sehen.
Ja, ordentlich was passiert, ja. Weil wollte ich mir immer die größte Mühe geben, alles so schön zu gestalten, dass es nicht auffällt, aber
die Ehrlichkeit da fand ich sehr sympathisch.
Voll, ich meine, das ist glaube ich einfach, ja, das ist glaube ich was, womit Männer...
Mega sympathisch.
Genau, also da das struggle ich mit, aber gleichzeitig auch wieder nicht, also es gibt Momente, in denen es mich sehr beschäftigt und dann gibt es Momente, in denen ich denke, ey, wir sind alle Menschen und who cares in the end. Genau, aber wenn die Windmaschine kommt, dann wird es auf jeden Fall gefährlich für mich. Ich glaube, ich verzichte lieber auf die dann in meinem Müll oder wo auch immer es vielleicht dann landet.
Wir müssen natürlich gleich noch über deinen Song ein bisschen ausführlicher sprechen, aber Bertie hat hier gerade in den Kommentaren die Frage gestellt, die mir tatsächlich auch auf der Zunge lag. Du hast vorhin oder jetzt schon zum zweiten Mal ja auch anklingen lassen, A, dass du die sehr du Conchita magst und B, aber auch, dass ihr euch mittlerweile kennt und ihr seid ja auch zusammen aufgetreten. So, und jetzt sucht Conchita ja noch einen Act, um deinen Sieg zu verhindern. Oder den Sieg von euch allen acht, die jetzt feststehen. Ja. Wie ist das jetzt so? Hast du dir schon die Freundschaft gekündigt oder wie läuft das?
Nein, das ist alles gut. Wir sind da in sehr freundschaftlicher Konkurrenz, aber wir versuchen uns gegenseitig zu supporten und zu unterstützen. Der Kontakt zu Conchita hat sich nach dem Vorentscheid 2018 dann ergeben und intensiviert, weil ich erst dachte, ich ist irgendein Fake-Account, der mir gratulieren will zu dem Auftritt, bis ich dann gemerkt habe, es ist tatsächlich Conchita. Und dann war ich in Wien und wir haben Kaffee getrunken und waren zusammen auf dem Liveball und seitdem ist diese Beziehung da, tauschen uns regelmäßig aus und sind in Kontakt, genau, und ich wusste tatsächlich nicht, dass sie involviert ist in dieses Auswahlprozedere, bis das dann verkündet wurde, dass es diese Sendung geben wird. Und hatte vorher aber auch schon kurz Kontakt bezüglich ESC und genau, habe so ein bisschen erzählt, dass es da, was ich natürlich eigentlich nicht durfte, aber mit engeren Vertrauten darf man sich darüber austauschen. Und dann hatte Conchita nur geschrieben, dass sie selbst da auch noch nicht so viel sagen darf, aber dass wir uns dann eventuell vielleicht sehen in Berlin. Genau, und ich bin sehr gespannt, ich verfolge das auf jeden Fall auch, sehr interessiert und war auch da so ein bisschen, also erst dachte ich, cool, weil es so, ja, diesen Spirit auch zurückholt in die Gesellschaft und es irgendwie auch so ein bisschen was ist, womit man sich identifizieren kann, dachte dann aber auch, ganz schön viel Produktionsaufwand, ganz schön viel Zeit, die man sonst auch hätte investieren können in andere Dinge. Von vornherein, also dass man irgendwie sagt, hey, komm, wir nehmen uns jetzt diese fünf RedakteurInnen, die sich damit beschäftigen, ein halbes Jahr und lassen die mal schon mal Konzepte entwickeln für Bühneninszenierungen, für was weiß ich. Verstehe aber natürlich den Ansatz und finde den letztendlich auch schön und finde auch diesen Wildcard-Gedanken irgendwie schön und bin sehr gespannt. Genau, ich habe die Songs schon gehört, beziehungsweise ich darf nichts dazu sagen. Ich darf nicht sagen, wer bis wohin gekommen ist. Ich habe aber alle Songs schon gehört. Und und habe deswegen einen Überblick darüber, was da noch kommen kann. Und bin sehr gespannt, was die Fangemeinde dazu sagt. Ja.
Ja, wir sind auch gespannt, was dann nächsten Donnerstag ist. Also nächste Woche Donnerstag ist es dann ja schon soweit, dass wir die Songs hören. Beziehungsweise jetzt übermorgen schon dann wissen, welche vier im Finale stehen, ja zumindest auch mal. Genau.
Ganz kurz dazu, sind das vier Songs, die du gehört hast, oder kriegt da jeder von den verbleibenden acht jetzt noch einen?
Ich glaube, das darf ich gar nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall alle Songs gehört, die es gibt.
Ja, aber das ist jetzt wirklich reines Interesse. Ja. Ich dachte, das wäre bekannt. Ich dachte, es sind nur vier. Aber whatever.
Nee, ich glaube, also die nächste Folge ist doch Songwriting und das heißt zumindest alle, die jetzt noch dabei sind, arbeiten in irgendeiner Form an den Songs und eben nur vier führen die dann auf. So, ah, okay. So war mein Verständnis.
So war auch mein Verständnis, genau. Aber okay. Will da nichts Falsches sagen oder irgendwas, was mir gefährlich werden kann.
Ja, alles gut. Nicht, dass dir noch Punkte abgezogen werden.
Ja, genau.
Strafpunkte. Letzte Frage, bevor wir jetzt wirklich zu Oh Boy kommen. Irgendwann gab es auch mal diese Nachricht, dass du im dänischen Vorentscheid einen Song hast.
Danke, dass du das ansprichst.
Das war tatsächlich also ich habe da schon gar nicht mehr dran gedacht und es wurde in den Kommentaren gepostet als Leserfrage. Ja. Genau, deswegen, das hat uns brennend interessiert natürlich.
Toll, sehr gut auch, weil ich hätte das, glaube ich, sonst auch gerne selber angesprochen, weil ich so ein bisschen mitbekommen habe, dass das quasi so ein bisschen rumgeistert als falsche oder geheuchelte Promo zu Eigenzwecken. Das war tatsächlich so und ich hatte einen Song geschrieben und produziert und der war fertig und es gab auch schon eine Künstlerin, die diesen Song interpretieren sollte. Das war alles fix und ich habe das dann einfach ein bisschen voreilig und frühzeitig kommuniziert, weil es nämlich danach dann zu vertraglichen Diskussionen gekommen ist und mir ja unterschiedliche Sachen vorgelegt worden sind von damals Universal Dänemark, mit denen ich 0,0 zufrieden war und dann tatsächlich dann kurz vor knapp sagen musste, unter diesen Umständen kann ich diesen Vertrag nicht unterschreiben und ich kann meinen Song so nicht hergeben, weil das wirklich mehr als, ich würde jetzt nicht von Knebelvertrag sprechen, aber das war mehr als unverschämt. Und da habe ich dann einfach sagen müssen, es tut mir leid, bei allen Türen, die da aufgehen kann, bei allen Optionen, die sich da ergeben können, ziehe ich diesen Song zurück. Und genau, hatte das aber natürlich euphorisch und sehr freudig einfach selbst vorher schon kommuniziert. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Fehler. Aber das hat stattgefunden. Es gibt Beweis-E-Mail-Konversationen. Es gibt dazu einen Vertrag. Also wenn da jemand nochmal wirklich das ganz genau sehen möchte, kann ich das natürlich alles vorlegen. Aber es war nie irgendwie meine Absicht, da irgendwas für eigene Promo-Zwecke zu nutzen oder so. Letztendlich war das einfach ein Fehler von mir. Ich bin ja sehr, sehr eigenständig, habe kein Management. Ich mache alles selbst. Und manchmal flutscht dann was durch und was man vielleicht vorher irgendwie hätte nochmal absprechen müssen. Und das war damals auf jeden Fall der Fall, genau.
Ja, nee, das sollte jetzt natürlich überhaupt nicht auch sozusagen hier eine Prüfung sein oder dass wir dir in irgendeiner Form da irgendwas unterstellen wollten, sondern mich hat jetzt einfach nur wirklich auch oder beziehungsweise, wie gesagt, die Frage kam dann nochmal auf und ist da immer interessant, auch so hinter die Kulissen zu gucken. Nicht, dass absolut. Ich dir jetzt nicht geglaubt hätte, dass es nicht wirklich so war.
Nee, ist ja vollkommen legitim. Also gibt ja schon Leute, die das auch machen, um das eben dann zu nutzen. Aber das würde ich nicht tun. Also
ja, klar. Also ich meine, Falschbehauptung wäre ja nun auch wirklich totaler Mist. Aber was ich immer finde, ist, dass wenn Leute denken, also jetzt gerade auch bei den Bewerbungen für den Vorentscheid zum Beispiel, wenn sie die öffentlich machen, dann ist es gut für ihre Karriere, dann spricht es ja total für den ESC. Also ich finde das immer super und von mir aus auch, wenn sie eine Absage haben, dass sie dann noch so tun, als wären sie weiter im Bewerbungsprozess oder so. Ich denke irgendwie immer, also wenn man wirklich praktisch den ESC zu so einer Schlagzeile macht und dann ist es für den Wettbewerb eigentlich nur gut, wenn er im Gespräch ist und mehr Leute erreicht sozusagen.
100%. Ja. Absolut, ja, total.
Rick, dein Song heißt Oh Boy und war für dich gleich klar, du hast vorhin jetzt schon so ein bisschen darüber gesprochen, warum du dich wieder entschieden hast, dich zu bewerben, aber war gleich klar, okay, es ist dann dieser Song oder hast du zwischendurch auch nochmal überlegt oder war klar der Song oder keiner dieses Jahr?
Jein. Also es gab zwei Songs, aber es war für mich von vornherein eigentlich klar, dass das, wenn ich es wirklich wissen will, auf Oh Boy hinausläuft. Es waren zwei Songs in der engeren Auswahl. Es wurden zwei Songs auch von der internationalen Jury bewertet. Es wurden beide ungefähr gleich bewertet, aber mit doch einem Vorsprung dann bei Oh Boy, sodass dann für mich auch klar war, dass ich dann mit diesem Song auf jeden Fall weitergehen möchte. Genau. Oh Boy ist, glaube ich, ja, ein unheimlich persönlicher Song für mich.
Du machst ja schon selbst die Überleitung. Also genau.
Ich kann auch noch mal
den ganzen Raum. wie ist er entstanden und worum geht's? Das sind die nächsten beiden Fragen, die du, ja, glaube ich, schon angesetzt hast, jetzt zu beantworten.
Ja, Oboi erzählt von der unerwiderten Liebe gegenüber dem besten Freund, was mir jetzt nicht zum ersten Mal passiert und total schwierige, schmerzhafte Situation ist, weil man Angst hat, diese unglaublich nahe Bezugsperson zu verlieren, die sehr viel für einen bedeutet und gleichzeitig weiß, dass man wahrscheinlich aus der Situation nicht rauskommt und sich nicht aufmachen kann für Neues, wenn man nicht für eine bestimmte Zeit vielleicht auch auf Abstand geht. Und dass diese Verzweiflung so ein bisschen, daraus ist der Song entstanden. Das ist auch bei mir was ich grundsätzlich mache, also in Situationen, in denen es mir wirklich sehr schlecht geht und in denen man das Gefühl hat, es wird einem so der Boden unter den Füßen weggerissen, ist für mich der erste Weg zum Klavier. Einfach nur, weil das auch dann erstmal eine Ablenkung ist. Es geht dann gar nicht so sehr darum, dass ich dann mich da hinsetze und dann denke, oh, ich schreibe jetzt einen ganz traurigen, schönen Song, sondern es ist einfach für mich eine unglaublich gute Ablenkung. Also ich glaube, jede Person hat da einen eigenen Weg, mit solchen Dingen umzugehen, sei es irgendwie irgendwas binge-watchen oder spazieren gehen oder keine Ahnung. Bei mir ist es halt immer der Weg ans Klavier und daraus ist dieser Song entstanden, genau. Und ich glaube aber auch, dass man das mit Sicherheit auch universeller auffassen kann. Also wenn man jetzt die Situation explizit nicht selbst erlebt hat, kann man das, glaube ich, auch beschreiben als ja, so einem Schrei nach Verzweiflung, aber auch gleichzeitig eben diesem Wunsch nach Befreiung und dass man besser früher als zu spät versucht, eine Lösung zu finden und andere Wege zu gehen, weil es eigentlich nur mit jedem Tag, der vergeht, nur noch schmerzhafter wird, wenn man da in dieser Situation verharrt. Und genau diesen Schrei gibt es auch in dem Song an sich und es war mir auch sehr wichtig, dass der bleibt. Das ist jetzt erstmal so grob gesagt, glaube ich, die Story von Oh Boy.
Und ist es eigentlich dann schwierig für dich, solche Erfahrungen zu teilen? Du hast jetzt gerade gesagt, zumindest der Schreibprozess hat vielleicht dann auch schon was Heilendes oder tut gut, aber mit einer persönlichen Geschichte dann auch an die Öffentlichkeit zu gehen sozusagen und wenn es nur in Form von einem Song ist, ist ja schon auch nochmal ein anderer Schritt.
Voll, das war was, worüber ich sehr lange nachgedacht habe, auch wie offen ich darüber kommunizieren kann. Ich habe mit den betreffenden Personen auch darüber gesprochen. Da sollten und werden natürlich keine expliziten Namen genannt, aber es ist natürlich klar, dass für Leute, die wissen, wer ich bin und mich kennen, auch in meinem privaten Umfeld, dass denen natürlich auch klar ist, um welche Personen es da eventuell gehen könnte. Es war mir auch sehr wichtig, das vorher zu klären und sonst wäre ich mit dem Song so nicht angetreten. Aber klar, ich glaube, letztendlich ist das was ich auch brauche für mich, um wirklich auf einer Bühne zu stehen, eine Geschichte zu erzählen, die ich auch selbst erfahren habe. Und sonst gibt es für mich nicht wirklich eine Grundlage, mich emotional aufzumachen und irgendwas zu teilen. Also ich brauche für mich eine Berechtigung, warum ich auf dieser Bühne stehe und warum ich irgendjemandem irgendwas sagen möchte. Und wenn es da nichts gibt, was ich erzählen kann, dann muss ich mich nicht auf diese Bühne stellen. Also ich will jetzt ganz blöd gesagt nicht nur unterhalten, sondern ich will halt was geben, womit Leute eventuell was anfangen können. Oder auch wenn es nur ist, dass sie sich halt berührt fühlen. Was für eine Emotion auch immer das auslöst dann bei der jeweiligen Person. Aber das ist mir irgendwie wichtig, dass man da auf eine Art und Weise sich vielleicht auch mit identifizieren kann. Genau.
Und das ist dir gelungen, wenn ich dir das sagen darf, sowohl wenn ich hier rechts die Spalte lege, aber auch was ich ansonsten jetzt auch im Rahmen der Vorbereitung auf das heutige Gespräch gelesen habe, wird dieser Gedanke rüberkommen. Ich mag da noch einen draufsetzen. Es ist ja nicht nur eine schmerzhafte Erfahrung, die du da sehr wahrhaftig wiedergibst, sondern du sagst ja auch, ich weiß nicht, unsere Mutter hätte gesagt, alles ist für was gut. Also es kommt ja auch rüber, dass man mit dieser Erfahrung, aus dieser Erfahrung ja trotzdem was Positives an Erfahrung und auch an Weiterentwicklung gewinnen kann. Und ja, und ich musste wirklich an diesen Spruch von Mutter denken. Also immer, wenn es echt schlimm war, die dann sagte, komm, alles ist für was gut. Ne, die ja. dann auf diese Art und Weise dem noch einen positiven Spin gab. Und das gelingt hier ja auch. Und daran knüpft auch meine Frage an. Ist es nicht sehr anspruchsvoll, das dann auch rüberzubringen in der Inszenierung in Berlin?
Voll. Es gab viele Überlegungen, wie man diese Geschichte erzählen kann, ohne dass das irgendwie zu sehr gewollt wirkt. Und in dem Kontext war mir dann sehr schnell klar, dass ich es eben so zentrieren will. Also, dass dieser Fokus auf mich und dass ich diese Geschichte erzählen möchte und ich die Emotionen, die ich verspüre in dieser Situation, die auch immer noch sehr akut ist und deswegen auch total noch da, nichts ist, was ich irgendwie auf Abruf wieder hervorholen muss, um da irgendwie dann Leute zu berühren, sondern diese akute Situation ist hier. Kann ich nur und werde ich da halt auspacken, so wie ich das auch sonst irgendwie im Alltag in Gesprächen tue. Wenn das die Frage beantwortet, ich weiß nicht genau, ob ich das richtig halbwegs richtig verstanden habe, aber
ganz klar so.
Ich glaube, die Frage, die wir am häufigsten bekommen haben, wird es denn auch noch ein Musikvideo geben?
Ja, es wird eine Art Musikvideo geben. Es wird eine Live-Session geben, beziehungsweise eine Session mit Streichern, einem Streichquartett, die wir aufgezeichnet haben. Und schwieriges Thema, aber vielleicht verstehe ich das auch mal auf ein anderes Gespräch. Es wird unter Umständen auch noch ein richtiges Musikvideo geben, ja. Aber dieses Musikvideo wird es erst geben können, wenn ich unter Umständen den Vorentscheid gewonnen habe, genau. Mhm. Dann wird es definitiv noch ein Musikvideo geben. Vor dem Vorentscheid wird es jetzt eine Live-Session geben, genau.
Okay, klare Frage, klare Antwort. Ja. Gut, Peter, wir haben jetzt eigentlich hier noch Fragen zur Inszenierung, aber die haben wir vorhin schon abgeräumt, wenn ich das richtig sehe.
Also, Rick, nochmal großes Kompliment. Wir sind eigentlich ja schon mit der Zeit durch und wir haben hier, ja, wir bereiten uns ja immer vor mit Fragen. Das ist wirklich das erste Mal, dass wir mit dem Fragenkatalog nicht mal durchkommen, weil das Gespräch halt in Teilen wirklich sehr intens war. Also dafür... Für deine Offenheit und auch den Vertrauensvorschuss. Vielen Dank.
Aber ja, danke euch. Ich habe alle Zeit der Welt. Also wenn ihr Fragen stellen wollt.
Also Benni, du wolltest wahrscheinlich überleiten zu meinen Standards.
Du oder? Hast noch eine Frage, das weiß ich, Peter.
Genau. Die jetzt fast so ein bisschen flach ist, meine jetzt anschließende Frage. Nachdem du so intens von deinen ESC-Milestones gesprochen hast, unter anderem halt Jamala angesprochen hat und Salvatore Sobral, da habe ich Gänsehaut gekriegt, als du von Salvatore gesprochen hast, obwohl du hast jetzt nicht Dinge gesagt, von denen ich nicht vermutet hätte, dass du sie sagst, aber du hast sie halt so gesagt, dass ich tatsächlich wieder dann einfach da auf der Bühne saß. Na, und das ist halt eine Hymne jetzt auch in Portugal. Ich wohne in Hamburg im Portugiesenviertel und der wird gefeiert, verehrt, ne, von den Portugiesen. Jetzt kriege ich wieder Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Aber für mich bedeutet der ESC vor allen Dingen aber. Na, weil der allererste ESC, den ich gesehen habe, das war halt der Waterloo-Erfolg.
Ja.
Und deshalb, du kennst ABBA sicher auch, wo du so nah dran bist an der Bubble. Hast du auch ABBA-Lieblingslieder?
Oh ja, aber bestimmt die Klassiker. Ich glaube, bei Dancing Queen bin ich sofort auf der Tanzfläche. Waterloo ist natürlich ein Standard. Gimme More ist auf jeden Fall auch immer gut am Start. Generell sind die Arrangements, die Produktionen, die Songs, die geschaffen haben, ja nicht umsonst irgendwie legendär. Und es ist teilweise so genial, also so einfach und trotzdem so besonders, also so auch in der Art irgendwie nie wieder gemacht und gehört, was vielleicht auch mit den Stimmen zusammenhängt, der Kombination aus diesem ja fast immer zweistimmigen Gesang. Absolute Legenden, zu Recht absolute Legenden. Bin sehr gespannt, was da unter Umständen in Malmö auf uns wartet. Vielleicht sieht man sie ja tatsächlich nochmal zusammen auf der Bühne. Mal schauen.
Vielleicht gibt es ja...
Persona wird das schon sein, also weil Agneta muss ja nicht fliegen. Also das wird schon so passen. Aber ich glaube nicht, dass sie zusammen musizieren werden. Aber es wird ohne Ende mit Amma musiziert. Und da müssen wir nicht auf Malme warten, sondern wie wir so vernommen haben... schon im deutschen Finale wird eine Rolle spielen.
Genau, also Abba hat ja ausgeschlossen, dass sie auftreten in Malmö, aber also Peter, du bist überzeugt, aber ich bin noch nicht so überzeugt, dass es dabei auch wirklich bleibt bei dieser Aussage aus dem letzten Mal. Aber wir werden ja sehen, was passiert. So, wir laufen jetzt gerade Gefahr, dass wir hier parallel senden zur Halbfinalauslosung.
Ei, gefährlich.
Ja, total gefährlich. Und genau, das wollen wir natürlich nicht. Deswegen, ich habe jetzt noch zwei letzte Fragen eigentlich. Nämlich zum einen auch eine Frage, die häufig gestellt wurde. Gab es denn einen Grund dafür, dass Oh Boy am 12.2. erschienen ist und nicht am 12.1. und nicht am 19.1.? Das hat viele bewegt.
Ja, dazu kann ich wirklich gar nicht so viel sagen, außer dass das auf Fehlkommunikation zurückgeht. hinter den Kulissen, aber ich glaube, letztendlich war es hoffentlich nicht der Fehler, der passiert ist, sondern vielleicht sogar eher positiv. Ich bin da doch dankbar gewesen für die Arbeit, die dann geleistet wurde, sodass ich da auch schon vorher auf diversen Playlisten stattgefunden habe und glaube, das hat dann dem Ganzen keinen Abbruch getan. Aber es war jetzt kein konkretes Marketingkalkül, sondern einfach nur blöde Kommunikation und dann war der eine Woche vorher draußen, ja.
Ich glaube, wahrscheinlich ist auch am 16. Februar ganz, also manche Songs waren ja noch viel früher draußen, weil sie halt einfach schon veröffentlicht waren, andere kamen am 19. Also ich glaube jetzt nicht, dass das für den Vorentscheid
in ich glaube auch nicht.
Aber du weißt, alles ist für die ESC-Bubble immer interessant und insofern haben wir die Frage auch abgeräumt. Rick, ganz unabhängig davon, ob du dann nach Malmö fahren wirst oder nicht, wie geht denn dein Jahr 2024? Du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Wie geht es weiter? Was sind auch deine Pläne, vielleicht auch mit deiner eigenen Musik weiterhin? Was steht so an dieses Jahr?
Ja, die eigene Musik rückt für mich wieder deutlich in den Vordergrund. Es gibt gerade intern Umstrukturierungen, auch was meine Arbeit für das Feuerwerk angeht, aber auch generell für andere KünstlerInnen aus dem Zirkus-Varieté-Bereich. Ich arbeite jetzt vermehrt mit anderen KomponistInnen, ProduzentInnen zusammen, sodass ich da auch viel Arbeit abgeben kann. Rutsche immer mehr in so eine eher organisatorische Tätigkeit, würde ich fast sagen. Und dadurch entsteht für mich Raum für die eigene Musik, den ich gerade brauche, weil ich unbedingt weiter daran arbeiten möchte. Es gibt 50 Demos von Songs auf meinem Computer. Davon gibt es 10 bis 15 sehr gute und 5 unglaubliche, zumindest für mich. Und da werde ich mich dran setzen, werde mich diesen Songs widmen, werde die fein und schön ausproduzieren und werde die veröffentlichen. Es wird auf jeden Fall eine kleine Tour geben im Herbst. Die ist jetzt gerade in der Finalisierung. Und genau, dazu werde ich wahrscheinlich mehr sagen können nach dem Vorentscheid, je nachdem, was dann passiert eben auch. Aber genau, es gibt eine Tour, es gibt neue Musik auf jeden Fall. Und ich werde weiterhin im kompositorischen Bereich arbeiten für das Feuerwerk. Genau, das ist so mein Jahr 2024.
Und ich habe jetzt, glaube ich, Peter gestern ein bisschen verschreckt, weil ich ihm gesagt habe, dazu passt jetzt deine Tour. Und ich wollte gerade sagen, du weißt du sozusagen, dass wir das natürlich dann verfolgen werden. Und ich habe Peter aber gestern gesagt, dass es immer sich ein bisschen spooky anhört, wenn er sagt, dass die Leute einmal in der Bubble immer in der Bubble sind, weil es hört sich immer eher so wie eine Drohung an.
So.
Wer einmal mit dem ESC in Berührung gekommen ist, kommt nicht mehr los davon und wird diesen Ruf nie mehr los.
Ich finde das total schön.
Positives. Und ja. Was Rick zum Mello gesagt hat, ne? Du bist einmal in einer Semifinalrunde und wenn du Letzter wirst, du bist ein Star. Du hast einen riesen Radiohit und du bist immer für immer im Herzen der Musikfans. Ja. Und das wird in Deutschland auch mehr und mehr. Also guck dir die, ich habe vor einiger Zeit ein Interview gemacht mit Gregor Hegele, der war beim Vorentscheid auch unter ferner Liefen, aber es am Ende hat es ihm genutzt. Ne? Also er konnte daran anknüpfen, seinen Karriereweg vorantreiben. Also es ist überhaupt die Berührung mit der Bubble ist was Positives. Sagen wir es zukünftig so.
Kann ich nur unterschreiben und würde auch jedem empfehlen, sich zu bewerben, wie auch immer das Prozedere im nächsten Jahr aussieht. Ich liebe diese Bubble, sage ich ganz ehrlich. Also finde das total toll.
Und wir freuen uns, dass du zurück bist, Rick. Schön, dass du heute auch hier warst. Wir freuen uns drauf, dich dann in Berlin zu sehen. Und genau, Peter und ich werden ja auch vor Ort sein. Und schön, wenn wir uns dann nach 6 Jahren wiedersehen.
Ja, unglaublich.
Vielen Dank. Schön, dass ihr alle auch zugeguckt habt. Danke, Peter, auch, dass du hier wieder dabei warst. Und ansonsten, danke an unseren Partner Katjes. Und morgen Abend sehen wir uns schon wieder, jetzt fast jeden Abend, und zwar dann um 18 Uhr mit Marie Reim. Mit der wir sogar auf Standortteilen klicken, weil sie einen super Text hat für ihren Song. Ich freue mich schon sehr, mit ihr darüber zu sprechen. Rick, wir sehen uns dann in Berlin. Bis dahin dir alles Gute, viel Erfolg für die Vorbereitungen und dann auch viel Erfolg am 16. Bis dahin, macht's alle gut. Ciao.
Tschüss.